Schamgefühle gehören zu den stärksten, unangenehmsten und intimsten menschlichen Regungen. Wer sich schämt, ist im Kern getroffen. Er möchte sich umgehend auflösen. Im Erdboden versinken, unter die Teppichfranze kriechen, den hochroten Kopf in den Sand stecken. Doch der Körper zeigt das genaue Gegenteil. Indem wir rot werden, kehrt sich unser Innerstes nach außen. Die Scham wird sichtbar für alle. Wie peinlich. Scham ist mehr als das. Es ist ein menschliches Phänomen. Es tritt auf beim Flipchart zeichnen oder bei dem Versuch, wie auch immer man das deuten mag. Es tritt auf bei den Verrichtungen, die schlechte Düfte hinterlassen. Scham, ein Phänomen mit vielen Facetten. Ich werde versuchen, einige davon euch irgendwie näher zu bringen. Es kann nur Stückwerk sein. Unser Jahresthema ist Bewusstsein. Und ich möchte unser Bewusstsein über das Thema Scham stärken. Bei meiner Beschäftigung mit dem Thema habe ich mich nicht nur mit der Bibel, sondern auch mit viel Fachliteratur oder auch Fachliteratur kann man es eigentlich nennen, beschäftigt. Ich möchte auch zwei Bücher nennen, die vorkommen in meiner Gliederung. Ihr seht vielleicht oben, es ist doch zu klein, weil hier alles immer noch kleiner wird. Oben sind so kleine Worte und die werden dann immer groß. Jetzt steht schon Kultur vorne dran. Da könnt ihr euch ein bisschen orientieren. Das ist meine Gliederung oder so mein Schlagwort für den Punkt. Und das sind ein Teil dieser Facetten, die ich euch jetzt nach und nach mit euch durchgehen möchte. Und trotzdem noch mal eins vorneweg. Sich zu schämen ist normal. Scham ist normal. Jeder hat sie. Wir brauchen sie. Und das ist gut so. Kultur. Scham ist stark kulturell geprägt. Bei einer Studie sollten Menschen aus Kalifornien und Menschen aus Indonesien eine Rangliste erstellen nach Wichtigkeit, also Gefühle nach Wichtigkeit einordnen. Das Gefühl der Scham ist in Indonesien auf Platz 2 gelandet, in Kalifornien auf Platz 32. In anderen Kulturen ist es wiederum ganz anders. Ich habe jetzt ein Beispiel mal ausgesucht. Es gibt in Südamerika gibt's ein Volk, die leben mehr oder weniger nackt, in unseren Augen nackt. Die Frauen tragen aber eine Genitalschnur. Wie auch immer das aussehen mag, ich habe jetzt kein Bild gesehen, ich weiß es nicht. Man stellt sich eine Schnur dünn vor. Die haben auch Schamempfinden. Wenn diese Frauen aufgefordert werden, diese Schnur nicht zu tragen, schämen sie sich. Im biblischen Kontext, also in der hebräischen Kultur, können wir von einer sogenannten Schamkultur ausgehen. Hierbei ist das Erlangen bzw. das Erhalten der eigenen Ehre immens wichtig. Aber wie ist es bei uns? Ist Scham für uns in unserer westlichen Kultur auch ein aktuelles, ein relevantes Thema? Schämen wir uns überhaupt noch? Brauchen wir Scham? Oder ist das etwas, von dem wir uns befreien sollten? Schämen wir uns heute weniger? Das ist nicht so einfach zu beantworten. Ich wage es trotzdem, hier mal wild in die Gegend Mut zu maßen, einfach aufgrund meiner ausgiebigen Vorbereitung, das sind jetzt einfach mal meine Schlüsse. Die Soziologen, die streiten da seit Jahrzehnten erbittert drüber. Ich glaube, es ändert sich nicht so groß. Die Scham, die gehört zu den Menschen. Oder die Intensität ändert sich nicht, aber es ändern sich die Inhalte. So wird zum Beispiel festgestellt, also Psychotherapeuten sagen, dass die Körperscham zunimmt. Dass, was weiß ich, vor 30 Jahren, ich weiß es nicht mehr genau, waren 2 von 5 Betroffenen und heute sind 4 ihrer Klienten betroffen von Körperscham. Es gibt auch ganz neue Schamarten. Man denkt natürlich sofort an die Flugscham oder FDP-Scham gibt es seit 2 Wochen oder wie lange ist es her? Ein anderer Aspekt ist noch unsere vermeintliche Freiheit in unserer westlichen Lebensweise. Erfordert andere, aber äußerst differenzierte Schamgrenzen. Wenn ich zum Beispiel in die gemischte Sauna gehe, dann habe ich nichts zu befürchten. Die Schamgrenzen werden dort sehr differenziert eingehalten. Ich werde nicht angefasst und mir wird nicht auf irgendwelche Geschlechtsteile gestarrt. Und so ist es eigentlich ziemlich fein abgestimmt. In einer Gesellschaft, wo man den Körper verschleiert, da reichen weniger Regeln. Mein Schluss ist, es ist definitiv ein großes Thema. Es ist eher wie ein blinder Fleck, wir nehmen es gar nicht wahr. Es ist ein Tabu, blinder Fleck in unserer Gesellschaft. Man redet eher nicht drüber, man drückt sie weg, man versteckt sie. Man will sie selber nicht wahrhaben. In meiner Vorbereitung habe ich dann doch festgestellt, es wird zumindest so am Rande ein öffentliches Thema. Es gibt Buchveröffentlichungen, es gibt Zeitungsartikel über die Bücher oder auch so. Michael Altinger plädiert in seinen Auftritten für ein Schamministerium. Ein Autorenquintett der Süddeutschen erklärte das Jahr 2019 zum Jahr der Scham. Nobody is Perfect ist eine Sendung im privaten Fernsehen, in der sich Menschen ihre Körperscham durch öffentliches Nacktsein stellen. Selbst Homer Simpson, man hätte es ihm nicht zugetraut, hat 2019 ein Schamgefühl entwickelt. Homer schreibt seiner Tochter Lisa eine Textnachricht. Lisa, ich kann mein Smartphone nicht finden. Lisas Antwort folgt prompt. Hey, du textest gerade damit. Daraufhin schickt ihr Homer das. Schämen, für was man sich alles schämen kann. Dass man einen Fleck auf dem Hemd hat, wenn man in den Gottesdienst geht. Für was man sich alles schämen kann. Dass man reich ist, dass man zu intelligent ist, dass man zu groß, zu dünn, zu hübsch, erfolgreich ist, dass man Atheist ist, für seine tolle Arbeit, Gesundheit, Großzügigkeit, Selbstdisziplin, Unabhängigkeit, dass man teure Klamotten anhat, dass man zu viel anhat, dass man alles weiß. Für die Scham, dafür, dass man da ist, oder auch für andere. Oder man hat etwas einfach verbockt. Du hast es einfach verbockt. Hey, dann kannst du dich entschuldigen. Aber kannst du dich auch entschämen? Ich finde es hilfreich für das Verständnis der Scham, wenn wir andere Emotionen nebendran stellen. Ich möchte es auf die Schnelle mit euch durchgehen. Man nennt es auch Basisemotionen. Ich habe jetzt 5 davon ausgewählt. Manchmal sind es ein paar mehr. Ich möchte mit der Freude anfangen. Die Freude sagt, das ist richtig, das ist schön. Die Angst sagt, das ist fürchterlich. Die Trauer sagt, das ist traurig. Die Wut sagt, das ist falsch. Und was sagt die Scham? Die Scham sagt, ich bin falsch. Für mich ist das eine sehr pessimistische Einteilung mit diesen Basisemotionen. 4 negative und dann gibt es nur noch die Freude, was uns bleibt. Aber vielleicht ist es ja hilfreich, wenn wir unsere Gefühle gar nicht so vorschnell bewerten, sondern wir ihnen bewusst werden, wenn wir die Angst, die Trauer, die Wut, die Scham von vornherein als negativ abstempeln, dann schieben wir sie nur weg. Dabei will dich die Wut vielleicht dazu bringen, endlich was gegen die Ungerechtigkeit zu tun. Oder die Angst warnt dich vor einer real akuten Gefahr. Dann gibt es noch so einen Begriff, Affekt. Scham ist ein Affekt. Scham ist nicht nur ein Affekt. Ein Affekt ist die direkte körperliche Reaktion, die du nicht beeinflussen kannst. Wenn wir uns schämen, schüttet unser Immunsystem den Botenstoff TNF-Alpha aus. Wie bei einer Infektion fühlt man sich einen Moment lang schwach und wie gelähmt. Wir sollten die Emotionen aber nicht nur als Effekte oder kurzfristige Gefühle wahrnehmen, sondern vielleicht vielmehr als Prozess, der sich entwickelt, den man wahrnehmen kann, den man bewerten kann, den man vielleicht auch beeinflussen kann, mit dem man bewusster umgehen kann. Loben. Es gibt ein Buch, das heißt Ein Lob der Scham. Für was ist Scham gut? Es ist teilweise Zitate, ne, die habe ich ja hier. Ja, okay. Kommt dann schon. Die Scham beinhaltet bzw. greift auf einen fein abgestimmten Verhaltenskodex und Wertekatalog zurück. Ich habe mir nur mal kurz überlegt, wie lang wäre der dann wahrscheinlich, wenn man alle Feinheiten, die unser Schamempfinden beinhalten, aufschreiben würden. Wahrscheinlich wäre das Buch ähnlich dick wie die Bibel. Aber dieser Verhaltenskodex und dieser Wertekatalog, die ermöglichen unser reibungsloses Zusammenleben. Dieser Kodex unterscheidet sich, je nachdem, wo wir sind, in welcher Gruppe, ob wir hier sind, im Gottesdienst, ob wir auf der Arbeit sind. wir unserem Hobby nachgehen, ob wir in unserer Herkunftsfamilie sind. Jetzt zitiere ich etwas aus einem Zeitartikel. So schwer Scham zu ertragen ist, so wichtig ist sie für die eigene und zwischenmenschliche Grenzsetzung. Die Scham erscheint uns also als beschwerlicher Umweg, doch sie führt uns geradewegs zum Ziel. Wenn wir sie nicht verheimlichen können, machen wir den Anlass zur Scham wieder wett. Wir hatten jetzt einen Praktikanten bei uns in der Arbeit und dann hat er am zweiten Tag so richtig verpennt. Anderthalb Stunden kam der zu spät. Der kam an und es war ihm sichtlich so peinlich. Du konntest, also der Kollege, zu dem er das, er kam dann irgendwie an, wo kann ich mich denn jetzt entschuldigen? Da habe ich gesagt, ja, was war, für was denn überhaupt? Ja, ich habe verschlafen. Ja, okay. Also, diese sichtbare Reue, die bewirkt einfach sofortige Gnade, zumindest bei normal empathischen Menschen. So, jetzt zitiere ich den Buchautor Daniel Hell. Scham alarmiert und schützt, wenn unser Selbst in Gefahr ist. Wir schämen uns, wenn wir unsere eigenen Werte missachten oder die allgemeinen Werte der Gesellschaft, zu der Gesellschaft, in der wir leben. Scham ist ein Bote, der uns wie ein Sensor darauf aufmerksam macht, dass wir an Selbstachtung und auch an Achtung anderer verlieren. Wenn wir sie ernst nehmen, kann die Scham dazu dienen, uns in Zukunft so zu verhalten, dass wir uns nicht mehr schämen müssen. Ich habe für mich die Scham auch nochmal so definiert, es ist ein schneller, blitzschneller Verhaltenswertecheck. Die Scham überprüft, stimmt mein Verhalten mit meinen Werten überein oder stimmt mein Verhalten auch mit den Werten überein in der Gruppe, in der ich mich befinde. Da wird es natürlich interessant, es genauer anzuschauen. Sind mir meine Werte wichtiger, die Leute gibt es? Sind mir die Werte wichtiger, die es in der Gruppe gibt? Dann gibt es irgendwie noch Gottes Werte. Was ist, wenn da Konflikte bestehen, dann wird es spannend. Was die Scham alles leistet, bemerken wir vielleicht vor allem dann, wenn sie fehlt. Wenn sich jemand schamlos oder unverschämt verhält. Das ist sehr unangenehm. So, soweit mal der erste psychologische Teil. In der Bibel ist Scham tatsächlich das erste Gefühl, das genannt wird. Das ist das erste große Thema. Wir befinden uns im Garten der Wonne. So wird der Garten Eden auch, oder bedeutet Garten Eden. Es ist ja nicht sehr ausführlich, was da beschrieben wird. Und sie waren beide nackt. Der Mann und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Adam und Eva waren einfach Adam und Eva. Ein So-Sein war ungeniert möglich. Wenn man sich nicht schämt, kann man sich in seiner ganzen Gesamtheit so zeigen, wie man ist. Voreinander und vor Gott. Das Essen der Frucht führt ja bekanntlich zur Erkenntnis von Gut und Böse. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie banden Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschürze. Als der Abendwind blies, ging Gott, der Herr, im Garten umher. Der Mann und seine Frau hörten ihn kommen. Sie versteckten sich vor Gott zwischen den Bäumen im Garten. Welche Frage stellt sich hier auf einmal? Die Frage der Scham. Bin ich richtig? Bin ich falsch? Sie erfahren vielleicht oder erleben die eigene Fehlbarkeit oder nehmen sie wahr. Es entsteht eine Scham vor Gott. Sie verstecken sich vor Gott. Ich lasse jetzt einiges aus. Gott ist ziemlich sauer. Er schmeißt sie raus. Und auf den meisten Darstellungen, es gibt viele Künstler, die sich damit beschäftigt haben, die Bilder gemalt haben, sind Adam und Eva nackt oder sie haben Feigenblätter um. Stimmt aber nicht, wie man Genesis 3, Vers 21 lesen kann. Gott, der Herr, machte für Adam und seine Frau Kleider aus Fellen. Die zog er ihnen an. Gott lässt Adam und Eva nicht hilflos in ihrer Scham zurück. Er stillt das Bedürfnis nach Schutz, das Schutz nach ihrer Intimsphäre. Gott sagt nicht, ist schon okay, brauchst dich nicht zu schämen, ich habe euch doch die ganze Zeit schon nackt gesehen, ich weiß, wie ihr aussieht, hab euch sogar gemacht. Er klagt sie auch nicht an wegen ihrer Scham. Die Übertretung des Gebotes hingegen schon. Aber Scham ist keine Sünde. Sie kann zur Sünde führen. Die Geschichte von Kain und Abel kann man durchaus berechtigt so lesen, dass Kain sich geschämt hat, dass sein Opfer nicht angenommen wurde. Er kann nicht gut damit umgehen. Er bringt Abel um. Er sündigt. Daraufhin zieht ja Gott eine Grenze um den Garten Eden. Das war jetzt ein so Punkt Grenzen. Den werde ich jetzt sehr verkürzt machen. Menschen haben Gottes Grenze überschritten und müssen nun selber Grenzen ziehen, um sich zu schützen. Es ist kein ungestörtes, ungeniertes So-Sein mehr möglich. Ein paar Fragen möchte ich euch hier einfach mal noch mitgeben. Wo sind gesunde Schamgrenzen? Wo sind unsere gesunde Schamgrenzen? Im echten Leben? Online? Das ist auch das echte Leben. Aber wie verhalte ich mich, wenn man mich nicht sieht? Was sind unsere Feigenblätter? Also unser Weg, mit der Scham umzugehen. Und wie möchte Gott uns neu einkleiden? Hält uns Gott einen gesünderen Umgang mit unserer Scham bereit? Beschämen. Vom Beschämtwerden. Hier habe ich jetzt ziemlich viel aus einem Buch herausgegriffen, werde es euch jetzt mal einfach so weitergeben. Beschämt werden kommt von außen. Eine häufige Form des Beschämtwerdens ist ausgelacht werden. Vor allem bei Kindern. Das kränkt, das ruft Reaktionen wie Angst hervor, Gegenreaktionen. Man beschämt selber. Ich kenne mich aus, habe 4 ältere Geschwister. Man hat Wissenslücken, ist dann witzig. Man spricht was falsch aus, ist witzig. Das ist oft nicht so schlimm. Das gehört dazu, zu der Entwicklung. Trotzdem kann es identitätsverletzende und dauerhafte Folgen haben. Und das besonders, wenn etwas kontinuierlich auf das Gleiche, also auf die gleiche mutmaßliche Auffälligkeit oder Eigenschaft oder Andersartigkeit bezieht. Verstärkt wird es dann noch, wenn diese Beschämung, also jetzt nicht nur auf das Auslachen bezogen, durch Autoritäten passiert, durch Eltern, Lehrer, Pastoren, Trainer, ältere Geschwister. Und man dann hilflos dieser Scham ausgeliefert ist. So eine Art der Beschämung kann zu einer Scham führen, die sich verselbstständigt und Lebensäußerungen in der Öffentlichkeit hemmt. Ein zu viel der Scham. Ich möchte ein Beispiel herausgreifen, wenn man als Kind, das ist auch für die Eltern interessant, ne? Kinder, die leben ihre Emotionen aus, die sind wütend, die sind voller Freude. Wenn die aber im Umfeld der Kälte aufwachsen oder wo sie das nicht ausleben dürfen, dann wird es echt schwierig, später in der Öffentlichkeit Gefühle zu zeigen. Was nach diesem Buch hilft, ist die Beschämung als Beschämung zu identifizieren. Das ist natürlich als Kind schwer möglich. Es helfen zwei Fragen. Die Scham, die ich spüre, gehört sie zu mir? Macht sie mich darauf aufmerksam, meinen intimen Raum zu verteidigen? Oder ist sie Reaktion auf eine beschämende Äußerung anderer Menschen? Das ist nicht einmalig getan, sondern es ist einfach eigentlich etwas, was dann wiederholt werden sollte, um das auch zu erlernen, zu unterscheiden. Es ist immer wieder neu nötig. Es ist mühsam, aber wahrscheinlich lohnend, das zu unterscheiden. Und wenn du die Beschämung von außen identifiziert hast, sagen die, ab in die Mülltonne damit. Brauch dich nicht zu jucken. Leider sind wir halt nicht so cool. Zum einen müssen wir es erstmal erkennen, dass es von außen kommt, was mit mir erstmal nichts zu tun hat. Und zum anderen können wir es auch nicht so einfach wegschieben. Oder die Mülltonne. Und es funktioniert dann sofort. Mögliche Folgen von Beschämung, ein zu viel der Scham, eine Scham, die dich lähmt, du vermeidest bestimmte Situationen, sie engt dich ein, du leidest darunter. Das ist vielleicht mal ein ganz wichtiges Merkmal. Einen Punkt möchte ich noch mal rausnehmen, Scham, die dich hindert, in deiner Begabung weiterzugehen, oder in deine Berufung zu kommen. Wenn der Evangelist sich des Evangeliums schämt, oder du hast eine Gabe zu schreiben, ich glaube, bei Künstlern ist das oft so, man weiß da nicht, ist es gut, was ich da jetzt gemacht habe. Du hast was geschrieben, du hast ein Manuskript, aber du traust dich gar nicht, es jemandem zu zeigen. Du würdest eigentlich gern Flipchart machen und kannst es nicht, so wie ich. Dann lässt du es halt. Dabei wäre es vielleicht voll gut. Darfst du weitermachen. Nackt. In den allermeisten Darstellungen hat der gekreuzigte Jesus eine bedeckte Scham. Jesus am Kreuz war nackt. Ziemlich sicher. Wir sind uns der Nacktheit Jesu am Kreuz deshalb eher nicht bewusst. In der hebräischen Kultur war nackt gesehen werden eine große Schande. Und mit diesem Hintergrund wird der römische Kreuzestod die schändlichste Tötungsart für einen Juden, nackt an den Pranger gestellt, genagelt. Ein gnadenloser, ein grausamer Tod mit völligem Verlust der Ehre. In der Nacktheit völlig ausgeliefert. Schon allein, ich habe mir das dann so, wenn man sich schämt, also wenn man nackt ist, dann macht man als Mann so. Wer muss so? So unangenehm, so hier zu stehen dann, schon allein hier so zu stehen. Jesus kehrt alles um, er stellt es auf den Kopf. Er geht für uns den Weg der größten Schande. Er bringt das vorherrschende Ehrverständnis ins Wanken. Er hat die Beschämungen ertragen und er möchte auch dein Beschämtwordensein tragen. Und jetzt heißt es vielleicht richtiger, nicht die Beschämung in die Mülltonne, sondern zu ihm in die Kreuztonne. Jesus verteidigt Menschen, die sich schämen und attackiert die, die beschämen. Er stellt sich schützend vor die Ehebrecherin. In der Bergpredigt spricht er die selig, die leiden, sich wahrscheinlich schämen. Vor 2 Wochen hat Jan hier über das Thema Scham gepredigt, ohne das Wort zu verwenden, hat über Zachäus gepredigt. Zachäus, der Kleine, sich nicht getraut hat, der einfach Mist gebaut hat, weil er die Leute abgezockt hat. Wie war das? Körperlich klein, emotional klein, sozial klein, das ist Scham. Jesus verbringt Zeit mit Zachäus und stellt seine Würde wieder her. Jesus zeigt Zachäus, du bist wertvoll. Durch die Vergebung der Sünden können wir schamfrei vor Gott treten. Vor den oder zu dem, ich bin, der ich bin, so nennt er sich. Begeben wir uns in seine Gegenwart. Von ihm können wir bewusstes Sein lernen. Um dann vielleicht selbst ungeniert sagen zu können, ich bin, der ich bin. Jetzt könnte ich aufhören oder weitermachen. Eigentlich wäre es fertig. Jonathan sagt, dass es fertig ist. Dann mache ich anders mal weiter.